Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Extra von Ute-Christine Krupp, die jetzt am Mikrofon ist. Ich bin in der Pfalz geboren, wohnte als Kind in Börsborn und Niedermohr, habe in Kaiserslautern Abitur gemacht. Ich lese die unveröffentlichte Erzählung »Die Konkurrenz schläft nicht«. Nur eines war wichtig am Morgen, Erster sein, lange genug vor den anderen da sein. Das sagte er sich. Laut sprach er diesen Satz ins verschlafene Zimmer, stand am Fenster, blickte zum Himmel. Erster sein, schneller als die anderen. Viele stellten sich seinen Job so einfach vor. Es war Knochenarbeit. Aber wer konnte das nachvollziehen? Immer Klappe zu und durch. Er mochte diesen Blick aus dem Seitenflügelfenster. Eigentlich war er kein richtiger Frühaufsteher, aber man gewöhnte sich an alles. An das Licht, welches um diese Zeit so dämmerig, so unentschieden war. Nicht mehr Nacht und noch nicht Tag. Jedes Geräusch ließ einen innehalten. Und eines dieser Geräusche hatte er sich gemerkt. Einmal, er war mitten bei der Arbeit, da war eine Bananenschale neben ihm gelandet, hätte ihn fast getroffen, klatschte auf, mit so einem Klang, der in seinem Hirn klebte seitdem. Aber er wollte in diesem Moment nicht daran erinnert werden, zog die Reißverschlüsse der Zimmermannshose zu, setzte die Brille auf, streifte mit den Fingern durch seine Igelfrisur. Wer hat am frühen Morgen schon Zeit, sich zu kämmen? Deshalb wollte er diesen Haarschnitt. Außerdem brauche er für die Arbeit eine praktische Hose, hatte er einmal zu seiner Frau gesagt, und diese Hose verdecke den herausstehenden Bauch. Er hatte gelacht damals, sie den Mund verzogen. Ich mache diesen Job eigentlich nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern vor allem aus sportlichen Gründen. So hatte er versucht, das Gespräch fortzusetzen, sie zu beruhigen. Sie aber hatte sich von ihm weggedreht. Fast wäre er deshalb explodiert, aber er war ganz ruhig geblieben. Am Vortag war er nur Zweiter gewesen, alles schon abgegrast. Und an diesem Morgen dachte er, heute muss ich es schaffen. Er stapfte die Treppen des schmalen Hausflurs hinab, durch diesen leichten Schimmelgeruch hindurch, zerrte sein Fahrrad aus dem Innenhof, das schwarz übermalte Fahrrad, damit man den Rost nicht bemerkte. Angeschlagen sah es aus, hatte schon so viel mitgemacht. Er strampelte, auf keinen Fall zu spät ankommen. So schnell fuhr normalerweise kein Mensch. Riesige Schwitzflecken entstanden unter seinen Achseln. Er hatte schon viele Träume in seinem Leben gehabt, aber inzwischen träumte er nur noch einen, und zwar mit offenen Augen. 5 Höfe musste er mindestens schaffen, 5 von denen, die am meisten hergaben. Die härteste Zeit war angebrochen, Ende des Monats. Wer warf da noch etwas weg? Um diese Zeit brauchten die Leute jeden Euro. Am Ende des Monats schwand der Leichtsinn. Die Kollegen kannte er alle, zumindest vom Sehen. Wieso er so kurze, krumme Beine habe, hatte ihn einer gefragt. Kollegen, er war sich nicht sicher, ob dieses Wort richtig passte. Wörter sind wie Strümpfe, sie müssen passen, sonst taugen sie nichts. Hoffentlich wird es ein guter Tag, dachte er und bog in die Silbersteinstraße, stellte das Fahrrad mit ungeschickten Bewegungen ab. Den hellen Fahrradhelm ließ er während der Arbeit auf dem Kopf. Das hatte er begriffen, falls der Deckel einer Tonne einmal zuschlagen sollte. Schnell stapfte er in den ersten Hof. Weißglas, Bio, Buntglas. Die Tonnen waren überfüllt, der Hof uneben und er kannte viele der Anwohner. Manchmal standen morgens Türen auf oder Fenster und er belauschte gerne Gespräche. Fast lautlos schob er den Deckel einer Tonne hoch. Manchmal wünschte er sich längere Arme, auch an diesem Morgen. Seine Hände griffen in eine dunkle Fläche. Am Tag zuvor hatte er den Kollegen beobachtet, der vor ihm da war. Mit denselben Handbewegungen wie dieser tauchte er in die Tonnen, auf der Suche nach Decken, Lebensmitteln, nach Glas. »Deine Beine sind einfach zu kurz«, hatte dieser Kollege gemurrt. »Außerdem seien sie krumm«, hatte er noch eins draufgesetzt. Und er hatte ihm einen Spitznamen gegeben, Igel, und dabei eine Handbewegung gemacht, die sagte, »Verschwinde hier, mein Revier.« Igel, grübelte er, aber an diesem Morgen war er der Erste. Immer schon hatten sich Leute über seinen Körper beschwert und seine Frau fand, dass sein Lachen wie ein Brummen klinge. Aber sie hatte immer mit Komplimenten gegeizt, vor allem in der letzten Zeit. Vor einem Jahr hatte er sie zum letzten Mal gesehen. Etwas stach ihn, fast hätte er geschrien, dabei dachte er an diesen Kollegen vom Vortag, dem er auch einen Spitznamen gab, Hase. Das ist ein alter Hase, dachte er, weil er schon viel länger in diesem Job arbeitete, und während er dies dachte, tasteten seine Finger vorsichtig weiter. Er holte die Taschenlampe, streifte Handschuhe über. Der Hof wirkte so verschlafen. Plötzlich bemerkte er, dass er beobachtet wurde. In diesem Moment rutschten ihm zwei Glasflaschen aus der Hand. Viele Bewohner der anliegenden Häuser kannte er, was heißt kennen. Sie redeten auf dem Balkon oder bei offenem Fenster, bemerkten ihn oft gar nicht. Die Asiatin zum Beispiel, die mit dem Eckbalkon, auf dem sie Handtücher trocknete. Ihre Nachbarn mochten sie nicht, weil sie immer sagte, was sie dachte. Schamlos fragte sie sich durch: Wieso ist dein Sohn nicht da? Wo ist er hin? Was hast du gestern Abend so alleine gemacht? Und nur wenn sie eine Antwort bekam, dann ließ sie locker. Oder der Junge, der manchmal morgens frierend auf dem Balkon stand, dort übernachtet hatte, weil seine Mutter Besuch bekam. Oder die alte Frau aus dem Parterre, die vom Hellwerden bis zum Mittagessen immer mal wieder im Fenster lag. Wenn er jemanden auf einem der Balkone erblickte, hob er die Hand zum Gruß. Meistens war es noch zu dunkel, um zu erkennen, ob die andere Person auch grüßte. Einige Flaschen fand er an diesem Morgen, die er in die Satteltaschen seines Fahrrades verstaute. Die Bananenschale fiel ihm wieder ein, ob sie nicht doch ihn hätte treffen sollen. Für einen Moment huschte diese Vorstellung durch seinen Kopf. Und dann stellte er sich kurz vor, dass er nicht genug Flaschen finden würde. Auch für ihn war Monatsende und das Geld vom Amt längst aufgebraucht. Das letzte Gespräch mit seiner Frau, er würde es nie vergessen. Wie sie mit ihrem Fuß die Küchentür der gemeinsamen Wohnung aufgeschoben hatte, ihm gefolgt war. Er hatte in diesem Moment gewusst, es war vorbei. So etwas spürte man. Aber er hatte nichts gesagt. Was hätte er auch sagen sollen? Nachdem sie dann gegangen war, hockte er alleine auf dem gemeinsamen Sofa. Ein paar ihrer High Heels hatte sie bei ihm stehen lassen. Die beiden Schuhspitzen zeigten in verschiedene Richtungen. Was hatte sie ihm damit sagen wollen? Sie habe einen anderen, das war ihr erster Satz an jenem Abend gewesen. Dann hatte sie die Tür zugeschlagen, war aus seinem Leben verschwunden. Du versuchst es noch nicht einmal, wieder einen ordentlichen Job zu kriegen. Er gelangte in den zweiten Hof, stellte fast geräuschlos sein Fahrrad mit Anhänger ab. Vorsichtig. Niemand sollte wach werden. Alles wirkte so verschlafen, so weit weg. Für Sekunden überkam ihn die Vorstellung, den Tag mit wenig Essen verbringen zu müssen. Seit seine Frau sich nicht mehr blicken ließ, war sein Leben noch anstrengender geworden. Alles hatte damit angefangen, dass sie unbedingt ihre Nahrungsmittel abwiegen wollte. Die Marmelade, Margarine, hier 30 Gramm, dort 20. Plötzlich schien das wichtig für sie. Dummkopf, hatte sie immer öfter zu ihm gesagt. Man habe ihn rausgeworfen. Er wollte eigentlich nicht gehen, hatte er sich verteidigt. Du bist eine Null im Homeoffice. Ihre schrille Stimme noch im Ohr, diese unselige Skype-Konferenz. Er hatte aus Versehen die Kamera schon an, lief im Schlafanzug vom Bildschirm rum. Als er dann angezogen war und das Headset über die Ohren stülpte, hörte er die Kolleginnen laut lachen. War das wirklich eine betriebsbedingte Kündigung, hatte seine Frau wenige Tage später noch einmal gefragt. Die Gespräche der letzten Ehewochen hingen noch wie fette Schlechtwetterwolken über seinem Kopf. Sie hatte oft neue Schuhe und Lippenstifte auf Flohmärkten gekauft, in fast allen Farben. Und dann diese Dauerwelle. Und alles musste abgewogen werden. 30 Gramm Marmelade, nein, das sei zu viel für ihre Figur. Bitte nur 20 Gramm. Sie hatte ihn Dummkopf genannt und er war der Meinung gewesen, er könne ja schließlich nichts dafür. Dummkopf, hatte sie immer öfter zu ihm gesagt. Man habe ihn rausgeworfen, er wollte eigentlich nicht gehen, hatte er sich verteidigt. Es war eine betriebsbedingte Kündigung. Aber sie hatte ihm gar nicht mehr zugehört. Fast alles, was er gesagt hatte, wurde auf die Goldwaage gelegt. Irgendwie waren ihm damals die Gespräche auf die Nerven gegangen. Irgendwie hat er etwas anderes hören wollen und montierte eines Tages ein kleines Radio an sein Fahrrad, drehte es auf, wenn er losfuhr. Ein kleiner Anhänger war zur Verlängerung seines Fahrrades geworden, für die Beute am Morgen. Seine Schritte beschleunigten sich hin zu den gelben und blauen Tonnen im nächsten Hof. Er streifte erneut Handschuhe über, kramte die Gartenkralle hervor. Man wusste nie, worauf man stieß. Auch Kabel nahm er mit, obwohl die Preise dafür ziemlich gefallen waren. Bei jedem unangenehmen Griff an diesem Morgen fiel ihm seine Frau ein. Der Job bei der Bausparkasse sei doch gut, er sei ein Dummkopf. Er nickte und schluckte bei jeder Bemerkung, die ihm durch den Kopf ging. Als was er nun arbeiten werde, hatte sie beim Packen ihrer Sachen gefragt. Er hatte tief Luft geholt, es ihr gesagt. Warum nicht Flaschen sammeln? Sein Fahrrad klapperte, zog den Holzanhänger mit der Beute hinter sich her. Den Hof, den er als nächstes ansteuerte, hatte er anfangs für einen Spielplatz gehalten. Beim Hineinlaufen aber dann schnell festgestellt, dass er sich lohnte. Er gaffte durch das Halbdunkel zu den gelben und blauen Tonnen. Die Zäune dahinter fielen ihm wieder auf, niedergerissen. An diesem Tag war niemand vor ihm da, in keinem der Höfe. Ein kleines Triumphgefühl überkam ihn. Er beeilte sich, weil ihm die Stadtreinigung plötzlich einfiel. Die sind auch auf den Geschmack gekommen. Irgendwann hat der Arbeiter von der Stadtreinigung beim Sammeln von Leergut ertappt. Eingequetscht standen verschiedenfarbige Mülltonnen nebeneinander. Er schob die Deckel vorsichtig zurück, fast geräuschlos. »Du bist einfach zu kurz«, dieser Satz klang noch in seinen Ohren. Er wusste es doch, hatte den Spiegel im Badezimmer so angebracht, dass er sich das nicht jeden Morgen ansehen musste. Er hatte alles begriffen. Dabei besaß er eine so sensible Stimme, aber das war nur seiner Frau einmal aufgefallen. »Deine Stimme ist so hell, so schmächtig, im Gegensatz zu deinem fülligen Körper«, hatte sie geschmettert. Sie hatte es nicht böse gemeint, das war ihm klar gewesen. In diesem Hof hatte er vor wenigen Wochen seine Tätigkeit ausgeweitet, angefangen auch Töpfe und Pfannen mitzunehmen. Aber die Preise dafür seien abgestürzt, hatte ihm ein anderer Flaschensammler gesagt. Auf einem der Balkone erschien ein Kind, rief ihm türkische Sätze hinterher, gaffte auf seine schwarze Zimmermannshose, die braune Jacke. Alle schmutzabweisend, dachte er bei sich und lachte den Jungen an. Der war aber schon ins Haus verschwunden. Wenn wenigstens Eva geblieben wäre. Sie war die einzige Geliebte, die er je hatte. Eva war nur einmal in seiner Wohnung, hatte sich, vom Friseur kommend, auf das Sofa gefläzt. Coiffeur Murat, hatte sie mit bedeutungsvoller Stimme gesagt. Er hatte sie angesehen, gehofft, dass sie ihn gleich umarmen würde. Bei ihm hatte sich so eine Sehnsucht nach Umarmung angestaut. Und es war eine schöne Nacht geworden. Nur am nächsten Morgen war sie verschwunden. Und hatte einen vollen Aschenbecher, eine Küche mit schmutzigem Geschirr, einen Lippenstiftfleck auf dem Sofa zurückgelassen. Er hatte sich gefragt, wie er ohne sie überleben würde, denn sie war anziehend gewesen. An den Kissen ihre roten Haare. Er hatte das Fenster geöffnet. Vielleicht würde er sie noch sehen. Diese Hoffnung hatte sich an ihn drangehängt. Verschwunden, ja, und zwar für immer, wie sie ihm kurze Zeit später mitgeteilt hatte. Denn sie sei schwanger, außerdem verheiratet. Deshalb müsse sie leider den Kontakt zu ihm abbrechen. Er hatte das Klacken in der Leitung gehört, dann war sie weg, diese Stimme. Aber ihr Parfüm hatte noch lange in seiner Wohnung gestanden. Und sie hatte ihre Socken vergessen. Die waren so grell, so rosa. Er hatte sich eingebildet, dass sie deshalb zurückkehren würde. Seine Hoffnungen hefteten sich an die Socken. Wie oft hatte er am Fenster gestanden und gedacht, Himmel und Hölle. Und immer hatte sie sich schöne Augen gemalt, bevor sie ihn traf mit einer Zigarette in der Hand, wie eine Diva. Hausarbeit, das war nicht ihre Sache. Eine Frau wie sie, wieso sollte die aufräumen? Und dann ihre knallrot gemalten Lippen. Und tanzen konnte sie. Der kalte Zigarettenrauch, den sie hinterlassen hatte, ekelte ihn plötzlich an. Er hatte irgendwann mit dem Abwasch begonnen, angefangen, alle Spuren zu beseitigen. Dann hatte er die Tür seiner Wohnung laut zugeschlagen. Und mit einem Mal war ihm, als wäre es nicht nur diese Tür, als wären es sämtliche Türen, durch die er je gegangen war, als würde er alle Türen seines Lebens zuschlagen. Er verwünschte an diesem Morgen Eva. Er streifte die Handschuhe von den Händen, legte die Gartenkralle zurück. Es hatte sich gelohnt. Die Beute war groß. So ein kleines Glück, wenigstens manchmal am Morgen. Er würde sogar am Wochenende ins Stadion gehen können. Er mochte es, mit den Spielern mitzufiebern, mit dem Ball, wie der in Richtung Himmel getreten wurde, Köpfe sich danach streckten oder Arme in die Luft geworfen wurden, um ein Tor zu verhindern. Jedes Spiel ließ ihn für Minuten seine Existenz vergessen. Oft fühlte er sich den Spielern nah, sah die hellen Trikots, stellte sich manchmal für Sekunden vor, wie er in eines hineinschlüpfte, auf den Rasen lief, mitspielte, nach dem Ball hechtete, ein Tor vorbereitete. Der Taumel, wenn ein Tor fiel, und wie schön es war, wildfremden Menschen in den Armen zu liegen. Ein Traum, der einzige, den er noch träumte. Er hörte die Stadtreinigung. Die Fahrradtaschen und der Anhänger waren voll. 5 Höfe. Alle hatten sich gelohnt. Er wusste ganz genau, um welche Zeit die Stadtreinigung wo welche Tonnen leerte, radelte nach Hause, stellte sich vor, wie der Rückgabeautomat nachher seine Flaschen schlucken würde. Eigentlich gefiel ihm diese Zeit morgens, wenn es noch nicht ganz hell war. Tagsüber fühlte sich das Leben anders an. Da spürte er so eine unsichtbare Grenze. Zwischen ihm und den anderen war etwas, was man nicht sehen konnte, nur spüren. Die deutlichste Grenze zwischen zwei Menschen war ein Wort, Nein, ein einziges Wort, das sich manchmal zwischen Blicke, Münder, Hoffnungen quetschte und die Tür zuschlug. Außerdem war ihm aufgefallen, dass seit einem Jahr eigentlich fast keiner mehr mit ihm sprach. Nur wenn er ein Gespräch begann, bekam er eine Antwort. Damals erhielt er diese Kündigung, weil ein Konkurrent mehr Abschlüsse bei der Bausparkasse gemacht hatte als er, weil er nur Zweiter geworden war. Musste er sich nicht auch jetzt gegen die Konkurrenz durchsetzen? Er radelte nach Hause. Andere verließen ihre Wohnungen, um zur Arbeit zu gehen. Er freute sich, dass er schon Feierabend hatte, freute sich auf seine Wohnung, den kurzen Blick aus dem Fenster zum Himmel. Denn der Himmel war einfach schön. Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Lesung von Ute Christine Krupp.